Die literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontis.
Jeder, der konsequent einen Weg der Wahrhaftigkeit wählt und als Christ zum Beispiel konsequent Jesus Christus folgen möchte, wird sich in einem Kontrast fühlen, oft zu dem, was um ihn herum vor sich geht. Und das ist genau die Metapher, die Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ja klar, wenn die Suppe schon salzig wäre, dann bräuchte sie kein Salz. Das Salz bringt eine neue Qualität in die Speise hinein und das ist auch unser Auftrag als Menschen.
Willkommen, ich bin Dominik Klenk und ich spreche heute mit Johannes Hartl. Wir reden über Lebenslügen unserer Zeit, über die Wahrheit, die etwas kostet und über das neue Buch von John Mark Comer, Live No Lies. Es ist Zeit, im Licht zu leben. Ja, Johannes, ein Privileg, mit dir heute Zeit zu haben zum Reden. Wir leben in spannenden Zeiten, in Zeiten, in denen auch Dinge wie Verunsicherung, Rezession, Inflation eine Rolle spielen. Wir haben schon zwei nicht ganz einfache Jahre mit Corona hinter uns und jetzt einen Krieg vor der Brust. Wie erlebst du diese Monate? Wie würdest du die Färbung dieser Monate irgendwie versuchen einzufangen?
Also ich erlebe es als eine Zeit von unglaublichen Umbrüchen und auch von Ungewissheiten, wo alte Sicherheiten erschüttert werden und eine neue Sicherheit noch nicht da ist. Das würde ich so überschreiben. Auch Allianzen brechen. Es ist also auch politisch total interessant. Auf einmal sind die Grünen für Waffenlieferung und die Linken, die streiten sich über alle möglichen Themen wie Gender-Themen, geht irgendwie quer durch die Parteien. In den Kirchen ist es genauso. Es ist ein sich neu sortieren, ohne dass eine Ordnung schon erkennbar wäre.
Also ein Bruch tatsächlich mit alten Institutionen, mit Landkarten, die uns vielleicht über viele Jahre vertraut waren. Und jetzt merkt man, es ändert sich was Großes, aber das Zielfoto ist noch etwas schwerer zu erkennen.
Ja, oder auch so Unsicherheiten überhaupt. Wer kann sich erinnern an eine Zeit, wo man überlegt hat, können wir noch heizen, können wir noch was zahlen oder haben wir einen Krieg gegen ein nah benachbartes Land? Das hört sich ja so richtig nach tiefem 20. Jahrhundert an. Und jetzt haben wir das einmal 2022. Ich glaube, das hat keiner geahnt oder ich zumindest nicht.
Ganz klar. Ja, also Zeiten des Umbruchs. Wir haben auch eben diesen Krieg, der zumindest so ein bisschen im Hintergrund, wenn für uns auch nicht ganz direkt, aber doch indirekt sehr spürbar ist. Eine alte Reporterweisheit sagt, der erste Tote im Krieg ist die Wahrheit. Jetzt kennen wir abends unser Blick in die Nachrichten und wir versuchen das, was uns da gesagt wird, wahrzunehmen. Da ist sicher ganz viel dabei, aber wir ahnen auch alle, das wird nicht alles gesagt, was wirklich hier wesentlich ist und wahrscheinlich kann es auch gar nicht gesagt bzw. erfasst werden. Das wäre jetzt sozusagen auf der ganz großen Ebene der Bogen zum Thema Wahrheit und Krieg um die Wahrheit. Wir sprechen heute mit einem gewissermaßen unsichtbaren Dritten hier mit im Talk, nämlich mit John Mark Comer, einem großartigen Millennial und Influencer aus dem hippen Portland. Und er sagte, es ist eigentlich der Krieg, in dem wir stehen, in einem tieferen Sinne, ist kein Krieg der Bomben und Raketen. Es ist ein Krieg, kein Krieg gegen Menschen. Es ist ein Krieg gegen die Lüge. Also hier kommt der Philosoph zum Zuge und sagt, in den ganz großen Bögen, in denen wir unterwegs sind, sind wir konfrontiert mit einem großen Krieg gegen die Lüge. Also, der Reporter sagt, der erste Tote im Krieg ist die Wahrheit. Comer sagt, wir stehen sowieso in einem sehr viel größeren Krieg und es ist ein Krieg gegen die Lüge. Du bist selber Philosoph. Wie kannst du das fassen? Was sagt dir dieser Satz, den Comer hier sagt? Wir stehen in einem Krieg gegen die Lüge.
Also erstmal, wenn ich Comer richtig verstehe, meint er damit jetzt nicht in erster Linie den diskursiven Raum einer Gesellschaft. Da könnte man auch sagen, da fällt es uns heute im Zeitalter von Fake News, aber auch von Cancel Culture immer schwerer und auch von extremen Relativismus immer schwerer von sowas wie Wahrheit zu sprechen. Das wäre, finde ich, ein eigenes, interessantes Thema mal. Der Comer geht aber eine Spur tiefer und verfolgt, ich würde mal sagen, ein urphilosophisches Anliegen, das eher so auf die Ebene von Platon und Sokrates geht, zu sagen, das ist immer noch völlig unabhängig davon, was da draußen regiert und in der Welt ist, was leitet mich eigentlich an? Lebe ich persönlich in der Wahrheit oder in der Lüge? Und er greift dabei die klassische, aszetisch-mystische buddhistische Tradition der Spiritualität auf, zu sagen, alle Kriege im Außen, auch alle gesellschaftlichen Unruhen im Außen, haben ihre Entsprechung im Inneren des Menschen. Ich glaube, das ist sogar soziologisch wahr, dass man überlegt, ja, warum fangen denn Menschen überhaupt Kriege an? Das fällt ja nicht aus heiterem Himmel. Aber es ist auf jeden Fall psychologisch wahr. Was ich persönlich über mich für wahr halte, was mein Leben im Letzten ausmacht, hat ein Gewicht, das sich nach und nach im Außen manifestiert. Und Comer schreibt, und ich finde auf eine sehr gewinnende Weise, über dieses alte Thema des Inneren, des geistlichen Kampfes in einer neuen Sprache.
Er sagt zum Beispiel an einer zentralen Stelle auch, wir lassen heute mehr und mehr falsche Narrative über die Realität unseres Lebens in unseren Körper hinein. Und das verursacht Chaos in unseren Seelen. Es ist ein Kampf um unsere Seele. Ist es das vielleicht auch, was in unserer Gesellschaft, wo man so oft von Burnout-Gesellschaft, Ermüdungsgesellschaft, Erschöpfung, ist das am Ende geht es um eine seelische Wahrnehmungskraft, die uns hier abhanden kommt mehr und mehr oder die unter Beschuss steht?
Absolut. Also wenn du Burnout-Gesellschaft zitierst, das ist ja ein Buch von Byung-Chul Han, diesem wunderbaren koreanischen Philosophen, der in Berlin lehrt. Und der sagt, okay, wir haben ein Ich-Subjekt, also wir haben eine Vorstellung von Ich in der heutigen Zeit, das sich praktisch durch Leistung konstituiert. Aber Leistung eben nicht nur im kapitalistischen Sinne im Außen. Ich muss irgendwie viel Geld verdienen, das auch. Das ist vielleicht noch eher die Boomer-Generation. Aber Leistung in einer ständigen Selbstperformance. Also ich muss hip sein, ich muss cool sein, ich muss Sachen kaufen, ich muss um die Welt reisen oder ich muss erotische Abenteuer haben oder mich sonst irgendwie ins pralle Leben stürzen, um mich überhaupt noch zu spüren. Und was dann als Selbstverwirklichung verkauft wird, ist im letzten Selbstausbeutung. Wo also das eigene zerbrechliche Innen geknechtet wird im Dienst eines Ideals. Und das wäre jetzt erstmal noch psychologisch oder philosophisch gesprochen. Comer würde weitergehen und würde mit der spirituellen Tradition sagen, ja, da dienst du letztendlich einem inneren Götzen. Ja, du läufst einem Götzen nach und zwar im Namen einer Lüge. Und die Lüge wäre zum Beispiel, ich bin nur was, wenn ich mich toll spüre, wenn ich mich authentisch ausdrücke, eigentlich dieses pseudo-authentische Ich-Narrativ, das Menschen zu sowas treibt.
Es gibt sehr spannende aktuelle Studien über das Thema Lüge. Warum lügen Menschen eigentlich? Ja, also das Buch von Comer heißt ja Live No Lies. Und da wird eigentlich ganz deutlich, dass das Thema Lüge immer dann besonders in den Vordergrund tritt, wenn mein Bild, wie ich gerne wäre, in einer starken Diskrepanz steht zu dem, wie ich mich selber wahrnehme. Und diese Gap versuchen wir zu überbrücken mit einer Lüge, mit einer Übertreibung, etwas gelinder gesagt. Und die Studie stellt auch fest oder sagt, dass beim Kennenlernen von heute sich fremden Menschen, also beim ersten Date sozusagen, in den ersten 10 Minuten in der Regel 3-mal bereits nicht die Wahrheit gesagt wird. Also es scheint was ganz tief Verankertes zu sein, möglicherweise was überhaupt nicht nur mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Vielleicht verstärkt das derzeitige gesellschaftliche Setting das, aber das ist im Grunde genommen so alt wie die Menschheit selbst. Und im Rückgriff auf Paulus könnte man sagen, der dieses wichtige und von Selbsterkenntnis auch getränkte Satz sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ist das was im Kern, mit dem jeder Mensch zu ringen hat?
Ja, es gibt die heimliche Komplizenschaft mit der Lüge. Ich will kurz noch Bezug nehmen vorher auf dieses Lügen im Tinder-Status oder so oder bei der Vorstellung. Wir leben halt in einer Zeit, wo ich sogar meine sexuellen Beziehungen als marktwirtschaftliche Leistung ausstelle und mich selber sozusagen vermarkte. In der Werbung wird immer gelogen. Ich würde sagen, das ist ein Element davon. Und man könnte jede Ideologie oder jedes eigenartige Mindset einer Zeit immer hinsichtlich seiner Verpflichtung zum Lügen befragen. Das hat ja Václav Havel so schön gemacht, von dem das Zitat ja auch kommt, Versuch in der Wahrheit zu leben, wo er den Kommunismus durchleuchtet hat, allein das nach diesem Aspekt, wo er sagt, es ist ein System, in dem du nur überleben kannst, wenn du beständig lügst, also wenn du beständig etwas sagst, von dem du weißt, dass es falsch ist. Und jetzt das im Außen wahrzunehmen, ist noch verhältnismäßig leicht. Die Frage, die du jetzt stellst, geht eine Stufe tiefer. Inwiefern gibt es denn eine innere Komplizenschaft? Was will ich denn nicht sehen? Wo ist denn die Lüge bequemer? Und da würde ich sagen, man soll sie nicht sehen. Ja, die Grenze zwischen Gut und Böse, die verläuft nicht zwischen Arm und Reich, Schwarz und Weiß, zwischen Rechts und Links oder zwischen, auch nicht zwischen Gläubig oder Ungläubig, die verläuft durchs Herz des Menschen. Und Solzhenitsyn sagt, okay, der Grundsatz eines Menschen, der seelisch heil bleibt inmitten von einem Chaos, ist ein Gefangener, dem er im Gulag begegnet ist, und der hat zu ihm gesagt, ich habe Schwarz nie Weiß genannt. So, also innerlich sich zu weigern, in etwas zu verhaften, von dem man weiß, dass es nicht wahr ist. Ich glaube, das ist sogar heroisch, weil der andere Weg ist immer der bequemere.
Aber eben weiß als nicht schwarz zu benennen und umgekehrt, scheint in dieser sehr komplexen, sehr schnellen und eben auch sehr auf außen orientierten Gesellschaft wirklich eine Riesenherausforderung. Anders gesagt, die Lüge lauert eigentlich an jeder Ecke.
Klar, die Frage ist, ob das je anders war oder ob das nicht in jeder Generation sich anders verkleidet. Was mir so auffällt, aber das gehen wir jetzt wieder stark in das Gesellschaftliche rein, wir leben einfach in einer sehr reizbaren Welt, in der wir auch medial so vernetzt sind, dass wir praktisch ständig in Hab-Acht-Stellung sind, wo könnte etwas, was ich sage, jemand irritieren oder jemand verletzen. Und das trägt zu einem neuen Klima der Angst bei, wo ich wirklich mir ständig die Frage stellen muss, soll ich jetzt wirklich sagen, was ich denke oder was riskiere ich? Nochmal, Comer schreibt ja das gar nicht so politisch, der geht viel tiefer auf das Thema, wo sitze ich Lebenslügen auf? Und ich finde sehr, sehr, sehr stark, was er macht, das gibt es ja auch bei dem Scott Peck, diesem alten Buch aus den 80ern, Die Lügner, wo er sagt, es gibt Menschen, die sind fundamental böse, die verrennen sich in die abgrundtiefsten bösen Sachen und fühlen sich gar nicht schlecht dabei. Und der hat als Psychologe so untersucht, was haben die denn, diese ganz bösen Menschen, gemein? Und er sagt, das, was sie gemein haben, ist, sie leben komplett nicht in der Wahrheit. Sie weigern sich, Wahrheit an sich ranzulassen, sie leben in der Lüge. Und ich glaube, sich selbst mal zu fragen, wo bin ich da gefährdet, wo sitze ich irgendeiner Selbstaussage auf, die ich einfach für wahr halten will, weil es bequemer ist, inwiefern bin ich berührbar noch für die Wahrheit, das ist, glaube ich, eine entscheidende Frage, ob ich ein Leben im Bösen leben werde oder ein Leben im Guten.
Aber es ist gar nicht so einfach, heute gut zu unterscheiden, klar zu unterscheiden. Und Dunkelheit und Licht sind ja auch zwei urarchaische Bilder, Leben im Licht oder Leben in der Dunkelheit, aber es ist manchmal gar nicht so einfach zu sehen, wie man möglicherweise mit dem einen lebt, und wo Licht ist, ist viel Schatten, wissen wir auch, also der Schatten ist oft nicht weit.
Ja, und da ist ja Comer so schön altmodisch, ich mag das ja immer sehr gerne, wo er wirklich aus der ältesten Mottenkiste der geistlichen Theologie sagt, die drei großen Feinde sind die Welt, das Fleisch und der Teufel. Ne? Ganz archaisch, weil man kann ja so sagen, eigentlich will doch jeder Mensch gut sein. Ich glaube, das stimmt auch. Also kaum jemand steht morgens auf und sagt, heute bin ich mal böse. Aber er zeichnet halt diese versuchenden Kräfte nach. Wir sprechen ja heute ungern über das Böse. Ich habe das Gefühl, dass seit dem Ukraine-Krieg uns bewusster wird, dass es einfach auch die Macht des Bösen gibt, der man widerstehen muss. Damit sage ich nicht, dass eine von beiden politischen Seiten hundertprozentig gut ist. Das meine ich nicht. Sondern metaphorisch, dass es Situationen gibt, wo ich in den Widerstand gehen muss, wo ich nicht einfach chillen kann. Und dass es das auch im Innen gibt. Dass es innere Stimmen gibt, dass es Verlockungen gibt, die vielleicht nicht böse daherkommen, aber die in sich nicht gut sind. Und er sagt, das kann entweder von der Welt kommen, einfach wie man schwimmt mit in dem, was halt alle sagen. Das heißt aber nicht, dass es gut ist. Es kann vom Teufel kommen. Ich glaube, das ist heutzutage sehr unbequem, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, selbst wenn man nicht direkt an den Teufel glaubt, kann man nicht bestreiten, dass es einen negative Suggestivkraft des Bösen geben kann, wo Menschen sich ins Böse verrennen, obwohl sie nicht wollen. Das ist ein Fakt, dass das Böse eine Macht ausüben kann. Und drittens vom Fleisch, da kann man einfach sagen, meine eigenen egoistischen, bequemen, faulen Motive, die mich runterziehen können. Und allein über das zu sprechen, dass ich verführbar bin für Lüge, verführbar bin für Verlockungen, tut uns vielleicht heute in unserem Zeitalter von Authentizität ganz wohl. Also in unserem Zeitalter, wo wir sagen, hey, follow your heart, just do it, wie Nike so schön sagt, wenn irgendein Impuls daherkommt, dann lebe dich einfach aus. So.
Alles zu leben heute, was du eigentlich willst, das sind gesellschaftlich keine erstmal harten Sanktionen da, vielleicht wie früher, was eben vielleicht auch ethisch ging oder nicht ging, was man tat oder nicht tat. Das scheint heute, scheinen die Schwellen da niedriger zu sein. Und auf der anderen Seite zu wissen, mit Solzhenitsyn oder auch mit der Weisheit der Bibel, Gut und Böse gehen durch das Herz jedes Menschen. Und wir sind einfach dafür empfänglich.
Genau, also ich würde sagen, wir leben in einer Zeit, die in gewissen Bereichen extrem voll mit Moral ist. Ne? Also in diesem Bereich, die Freiheitsrechte jemand anderes nicht einzuschränken, sind wir viel sensibler als vor 100 oder 200 Jahren, auch wie wir mit Kindern umgehen, die praktisch nicht einzuengen oder auch zum Beispiel, dass wir Folter ablehnen und Gewalt. Da sind wir moralisch, finde ich, sehr, sehr sensibel. Aber wenn es um die persönliche Lebensführung geht, sind wir eher naiv. Da denken wir, so praktisch egal, in welche Richtung ein Baum wächst, es ist immer gleich gut. Ja? Aber jeder, der einen Obstbaum zum Beispiel hat, der weiß, ein Baum kann manchmal oder muss manchmal beschnitten werden, damit er mehr Frucht bringt. Oder wenn er sich verwächst, muss man ihn zurückbinden. Man muss ihn vielleicht an einen Stock befestigen. Und zwar nicht, weil der Baum dann irgendwie verschrumpelt wird, sondern im Gegenteil, weil das dem Wachstum des Baumes eher dient. Und wir haben so ein bisschen diesen Freiheitsbegriff heutzutage, der eher ist, was auch immer, der erste Impuls ist, folge dem und es wird gut. Und da, glaube ich, hat Comer mehr Lebensweisheit, wo er sagt, nee, nicht alle Stimmen, nicht alle Impulse sind gleich wahr. Es gibt solche, die zur Freiheit führen und solche, die zur Unfreiheit führen. Und das, was zur Unfreiheit führt, ist die Lüge. Das kennt jeder ja persönlich. Wer einmal lügt, muss ein zweites Mal lügen, um die erste Lüge zu rechtfertigen. Das Leben, was in die Freiheit führt, ist von der Wahrheit geprägt und ist vom Guten geprägt. Oder führt letztendlich zum Guten.
Ja, ja. Und genau, wenn wir die Lüge sozusagen auf der anderen einen Seite haben, aber die Wahrheit auf der anderen Seite und eben auch dieses wunderbare Wort, das natürlich bei Comer eine starke Rolle auch spielt, Jesus Wort, überliefert von Johannes. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist ja ein solcher explosiver Stoff in der Nussschale. Wie können wir das wieder auswickeln? Was ist in der Lebenspraxis für, was sind da für uns ja richtige Griffe und Schritte, um in diese Wahrheit wieder neu hineinzuwachsen oder immer wieder in diese Wahrheit hineinzuwachsen?
Ja, riesige Frage. Ich würde zunächst sagen, wir leben ja eher in einer Zeit, die sagen würde, es ist wichtiger, echt zu sein, authentisch zu sein, als wahrhaftig. Und da, glaube ich, sitzen wir schon am ersten Fehler auf. Ja? Der Karl-Heinz Menke hat dieses tolle Buch geschrieben, macht die Wahrheit frei oder macht die Freiheit wahr? Und wenn wir glauben, die Freiheit macht wahr, dann unterschätzen wir das Verführungspotenzial der Welt, des Bösen und unserer eigenen Engstirnigkeit. Wir verlieren uns dann in allem Möglichen, aber nicht unbedingt in der Freiheit, also eher im Gegenteil. Und ich glaube, wenn irgendwas frei machen kann, dann nur die Wahrheit, weil Wahrheit bedeutet Orientierung an der Realität. Und Realität geht immer einher mit Handlungsoptionen, aber auch mit Verantwortung. Ich glaube, deswegen fliehen wir gerne in die Lüge, weil die Lüge ein Wegducken vor Verantwortung ist. Aber nur wenn ich mich dem Problem, wie es da ist, stelle, kann ich es gestalten. Solange der Alkoholiker sagt, nee, ich sauf nie, wird er immer unfreier in seiner Sucht. Der erste Schritt aus der Sucht raus ist das Eingestehen, ich bin tatsächlich abhängig. Die Frage jetzt, die du stellst, was sind Tools, um in der Wahrheit zu leben? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Mir fallen 3 oder 4 spontan ein. Das erste, ich glaube, wir brauchen Abstand von Input. Deswegen, ich liebe sehr das erste Buch, das auch Comer geschrieben hat, The Ruthless Elimination of Hurry. Wir brauchen an gewissen Bereichen unseres Lebens eine Entschleunigung und einen Abstand vom medialen Input. Wir müssen das Schweigen wieder entdecken, damit die inneren Stimmen sich überhaupt ordnen können. Erstens. Zweitens, ich glaube, wir brauchen Korrekturfähigkeit durch Menschen, die uns kennen. Es ist sehr gefährlich, alleine zu leben oder nur von Menschen umgeben zu sein, die einem eh nach dem Mund reden.
Das heißt, ja? Menschen auch einzuladen, in mein Leben hineinzusprechen.
So ist es, ihnen die Erlaubnis zu geben, mir ans Bein zu pissen. Ja, zu sagen, du darfst mir blöd kommen, weil sonst verrenne ich mich. Das Dritte, ich glaube, wir müssen und dürfen wieder denken lernen. Ich glaube, dass wir ein tieferes Hinterfragen von Sachen lernen müssen. Mir hat ein philosophischer Lehrer mal gesagt, wenn Kinder so gut ausgebildet würden, über philosophische oder ethische Fragen nachzudenken, nur von dem Niveau, wie man Mathe in der 7. Klasse an Denkleistung leisten muss, dann wären wir gesellschaftlich woanders. Und ich glaube, das stimmt. Wir lernen mathematisch wirklich komplexe Sachen denken, im Gymnasium auf jeden Fall, in anderen Schulformen auch. Und wenn es um so Fragen geht, ja, soll eigentlich jeder tun, was er will, oder gibt es Sachen, die objektiv gut oder böse sind? Also, auch mit so komischem, verkopftem Zeug. Derweil sind das fundamentale menschliche Fragen. Und der vierte und letzte Punkt ist, ich glaube definitiv, dass es Fundamente der Wahrheit gibt, auf denen unsere Kultur ruht und auf denen wir als Menschen ruhen und die was mit Offenbarung zu tun haben. Das ist natürlich was, was nur ein Mensch akzeptieren kann, der gläubig ist, so wie John Mark Comer selbst. Ich glaube aber, selbst wenn man nur rational nüchtern als Philosoph rangehen würde, müsste man zu dem Punkt kommen, es gibt letzte Fundamente, die man nicht beweisen kann, die axiomatisch wahr oder falsch sind, die geglaubt werden müssen. Und da stellt sich die Frage, glauben wir, dass Gott sich offenbaren kann, das sogar auf eine Art und Weise, dass ich was von ihm wissen kann, oder glaube ich das nicht? Ein Christ oder ein Jude oder auch ein Muslim würde das glauben. Ich persönlich erkenne in der Heiligen Schrift, in der Bibel, eine Klarheit von Durchdringen der menschlichen Wesensheit, der Conditio Humana, die für mich eine innere Richtschnur ist. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die ganze westliche Gesellschaft wirklich auf die Bibel gebaut ist. Und da ist John Mark Comer auch sehr klar. Es gibt ja die schöne Szene bei Jesus, wo Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wird und der erzählt ihm tatsächlich irgendwelche Lügen oder irgendwelche Lügengebilde. Und Jesus antwortet immer mit, es steht geschrieben. Also ich glaube, es tut uns tatsächlich gut, die Bibel wieder neu zu entdecken und zu lesen und zu kennen und zu lieben.
Dass diese Anbindung an das uns Gegebene, Geoffenbarte. Offenbarung ist ja auch so, im Bild gesprochen, immer ein Stück ein Einfall des Lichts in die Dunkelheit, wenn man so will. Du hast in einem wunderbaren Vorwort zu Live No Lies geschrieben, alles wahrhaft Schöne, Gute und Edle steht in der Auseinandersetzung mit dem Gemeinen, dem Niederträchtigen, dem Hässlichen und dem Bösen. Ist das ein Stück die Grundarchitektur in unserer Welt, in einer gefallenen Schöpfung, wenn man so will?
Absolut, weil wir Menschen frei sind zu wählen. Und das Gute ist oft das weniger Bequeme, die Lüge ist oft das Einladendere, das Hässliche ist oft das, was von alleine passiert, und das Schöne bedarf einer Entscheidung. Die Frage ist natürlich, warum das so ist. Das wäre eine metaphysisch interessante Frage. Warum ist die Welt nicht so, dass jeder Impuls immer zum Guten führt? Ja, man könnte sagen, vielleicht wäre das Gute dann auch nichts wert. Vielleicht wäre Liebe nichts wert. Ich würde es nur andersrum sagen. Es gibt eine Qualität an Liebe, die erst aufstrahlt, wenn sie mich was kostet. Es gibt eine Qualität am Guten, die erst erkenntlich wird, wenn es ein heroischer Schritt dahinter ist. Wenn ich eine Mutter sehe, die ein behindertes Kind pflegt, obwohl sie keine Aussicht hat, dass sich das je bessert, dass das Kind je laufen lernt zum Beispiel. Es ist sehr schwer für einen Menschen, dahin zu schauen und zu sagen, ist total egal, geb mich nichts an. Nein, wir haben tief drin eine Antwort zu sagen, so sollte das Leben sein. Es ist gut, ich sage da ja dazu. Es ist das Größte im menschlichen Leben, dass wir uns nicht nur von einem Impuls zum anderen treiben lassen können, sondern dass wir das Gute, das Edle, das Wahrhaftige, das Demütige, das Schöne wählen können, obwohl das andere einfacher wäre.
John Mark Comer, so zum Abschluss, nimmt er nochmal einen ganz großen Bogen und sagt, mein Buch ist ein Manifest für Christen im Exil. Was ist das für ein Exil? Exil ist ja eigentlich was, jemand, der in der Fremde lebt, jemand, der ein Stück weit die Heimat, vielleicht seinen Garten verloren hat.
Die Vorstellung von irgendeiner christlichen oder göttlichen Gesellschaft ist ja zum Beispiel der Bibel völlig fremd. Da geht es ständig drum, der Abraham, der soll ausziehen, und dann sie Volk Israel sind erstmal 400 Jahre in Ägypten, und kaum sind sie ein paar hundert Jahre in Israel, wo es aber auch schnell nicht mehr gut geht, sind sie wieder im Exil in Babylon. So, und die frühen Christen haben diese Sprache adaptiert, auch im Korintherbrief lesen wir das schon, ist es, oder im Hebräerbrief, wir sind Fremdlinge, wir sind in eine Welt geworfen, die nach ganz anderen Systemen lebt. Und das Lustige ist, also uns als Christen in Europa ist es jetzt total unvertraut, weil wir ein paar hundert Jahre lang gewohnt waren, dass in jedem Dorf eine Kirche steht, und haben daraus geschlussfolgert, dass diese Menschen alle jetzt auch Jünger Jesus sind oder so. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Wenn es wirklich stimmt, dass es sowas wie das ewige Leben gibt und dass es Gott gibt, dann sollten wir tatsächlich es uns auf dieser Erde nicht zu bequem einrichten, und dann sollten wir innerlich auch Frieden mit der Tatsache machen, dass wir nicht immer in jeder kulturellen Strömung total beheimatet sind. Ne? Also im Rückblick fällt uns das leichter zu sagen, in so krassen Sachen wie im Dritten Reich, dann sagen wir ja gut, klar, da gab es halt Leute, die im Widerstand waren, die haben das nicht mitgemacht. Aha, wirklich gab es das. Das ist ganz schön anspruchsvoll gewesen. Es ist in jeder Zeit anspruchsvoll, nicht alles mitzumachen, was die Welt oder was die Gesellschaft um uns herum eben tut. Und da ist diese Metapher vom im Exil leben, finde ich, nüchtern und auch positiv, weil ganz viele Menschen sagen, was kann ich tun, um gut anzukommen und um hier reinzupassen? Ja, es ist schon okay, nach dem Dialog auch zu fragen mit der Zeit und den Anschluss nicht zu verpassen, weil es sind ja reale Menschen, mit denen wir in Dialog treten wollen. Aber ich glaube, jeder, der konsequent einen Weg der Wahrhaftigkeit wählt und als Christ zum Beispiel konsequent Jesus Christus folgen möchte, wird sich in einem Kontrast fühlen, oft zu dem, was um ihn herum vor sich geht. Und das ist genau die Metapher, die Jesus sagte, sei das Salz der Erde. Ja klar, wenn die Suppe schon salzig wäre, dann bräuchte sie kein Salz. Das Salz bringt eine neue Qualität in die Speise hinein und das ist auch unser Auftrag als Menschen.
Schön, ja, im Exil unterwegs sein, das braucht Gemeinschaft, das braucht Orientierung, das braucht Licht von oben. Johannes, schön mit dir zusammen unterwegs zu sein. Ich danke dir, dass du dieses Buch mit angeschoben hast und Kraft und Segen dir in allen Dingen. Merci für heute.
Vielen Dank, lieber Dominik.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast von Fontes. Bei akuter Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Online-Shop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal bei der literarischen Hausapotheke.